Es gibt Neuigkeiten und deswegen hüpfe ich einfach mal ganz kurz vor diese Episode. Und zwar, das Team Jagdfieber ist geöffnet. Das Team Jagdfieber ist mein Mitgliederbereich für alle Hundehalter, die Dummy-Training mit Spaß und Freude machen möchten, aber richtig. Also nicht so mal hier, mal da einen Dummy werfen, sondern wirklich die Elemente strukturiert aufbauen nach einem Plan, mit einem Ziel und einem strukturierten Aufbau. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann solltest du jetzt zuschlagen unter www.teamjagdfieber.de. Was du dort bekommst, sind zum Beispiel Live-Fragerunden mit mir und in der Community kannst du jederzeit Fragen stellen. Dort gibt es dann auch ein richtig wunderbares Wir-Gefühl. Das Ganze ist eingebettet in einen bewährten und strukturierten Trainingsplan für Anfänger bis Fortgeschrittene. Ich habe dort 5 verschiedene Stufen entwickelt und damit sparst du einfach Zeit und Nerven, weil du ganz genau weißt, was du wann trainieren musst, um deinen Hund nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Ja? Dadurch siehst du eben auch die Fortschritte, die dein Hund macht. Du guckst nicht immer nur auf die Fehler, sondern du siehst, boah, wir haben die erste Stufe schon geschafft. Und was das Tolle ist am Team Jagdfieber, wenn du die erste, zweite, dritte Stufe geschafft hast, bekommst du eine Auszeichnung von mir geschenkt. Per Post in deinem Briefkasten, die kannst du an deinen Hund pinnen, die kannst du dir an die Wand pinnen. Das ist eine wunderschöne Schleife. Schau es dir einfach mal an unter www.teamjagdfieber.de. Dort kannst du dir das angucken und entscheiden, ob das was für dich ist. Okay, dann lasse ich dich jetzt gleich wieder zur Episode. Viel Spaß mit ihr und wenn du was zum Team Jagdfieber lesen möchtest, dann einfach unter www.teamjagdfieber.de nachschlagen. Bis dann, tschüss! Beim Losrennen aus dem Sitz tut ihm einfach der Rücken weh. Und deswegen rennt er nicht mehr so gerne los. Er rennt noch los, aber eben langsamer. Oder er steht auf.
Das ist so diese Geschichte, wann sollten so ein bisschen die Alarmglocken angehen, dass man wirklich mal dran denkt, jetzt sollte ich das vielleicht tatsächlich mal überprüfen lassen. Ist das Gangbild noch in Ordnung? Liegt es am Gangbild?
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir zu Gast. Und zwar die liebe Corinna Gerbitz, eine Tierheilpraktikerin und ich muss sagen, meines Vertrauens. Und ich kenne Corinna schon sehr, sehr lange. Wir haben uns damals bei der Rettungshundearbeit kennengelernt. Und ja, ich sag mal so, sie repariert immer meine Hunde oder hat sie repariert, als ich noch in Deutschland war. Und wir unterhalten uns darüber, wie eine Gangbildanalyse so funktioniert und was das so ist und was man damit überhaupt macht. Also wie läuft so eine Analyse überhaupt ab? Ja, und bei welchen Hunden ist es sinnvoll, eine Gangbildanalyse machen zu lassen? Und was kann man bei einer Gangbildanalyse alles erkennen? Und über vieles mehr habe ich mich mit Corinna unterhalten und ich hoffe, diese Episode macht dir genauso viel Spaß beim Hören wie uns beiden bei der Aufnahme. Und dann lass uns gleich mal loslegen. Hallo Corinna, schön, dass du da bist und dass du meinem Ruf gefolgt bist, auch mal beim Podcast mit dabei zu sein. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch riesig, dass du mich eingeladen hast und ich dann heute hier sein kann und ein bisschen was zum Thema Gangbildanalyse erzählen kann. Ich bin Corinna Gerbitz. Ich bin hier in Lauenburg an der Elbe, habe dort eine Praxis für Tier-Naturheilkunde, weil ich Tierheilpraktikerin bin. Und meine Schwerpunkte sind eben neben der Gangbildanalyse beim Hund auch die Akupunktur, Lasertherapie, Homöopathie, auch mit Kräutern arbeite ich gerne und so ein paar andere kleinere Geschichten, sage ich mal, aber das sind so die Hauptschwerpunkte und habe mich 2007 hier selbstständig gemacht und mittlerweile behandle ich fast ausschließlich Hunde und Katzen. Die Pferde mittlerweile nicht mehr und habe mich heute für das Thema Gangbildanalyse hier entschieden, weil ich das auch gerade bei den Hunden, die im Dummy gearbeitet werden, recht wichtig finde.
Ja, genau. Corinna hat meine Hunde immer wieder repariert.
Genau.
Ich war so, Corinna, Mika ist kaputt. Kannst du mal wieder gerade machen? Ja, das ist halt einfach das Ding, wenn die Hunde den Sport so toll finden, dann sind sie auch manchmal nicht sehr vorsichtig da, wo sie so langlaufen. Und man selber weiß ja auch manchmal gar nicht genau, wo man den Hund da gerade so reinschickt. Deswegen ist es wichtig, dass man immer da ein Auge auch drauf hat. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass wir uns heute darüber unterhalten. Und da habe ich auch gleich schon die erste Frage. Und zwar, wer macht denn überhaupt Gangbildanalysen? Also sagen wir mal, ich habe jetzt gehört, Gangbildanalysen, total wichtig. Wo gehe ich denn da hin? Gehe ich da zum Tierarzt?
Du kannst zu verschiedenen Stellen tatsächlich gehen. Also unter anderem machen das manche Tierheilpraktikerinnen so wie ich. Und jetzt müssen wir hier richtig, ne, Praktiker und PraktikerInnen, so wie ich, die sich halt auf orthopädische Geschichten auch mit spezialisiert haben. Die werden Gangbildanalysen anbieten. Auch Tierphysiotherapeuten, bei denen es ja ganz viel auch um Bewegungsapparat geht, werden teilweise Gangbildanalysen mit anbieten. Es gibt aber auch zum Beispiel Tierärzte und manche Tierkliniken, die sich auch ganz stark orthopädisch ausgerichtet haben und sich sehr individuell auf das Tier einschließen, sich tatsächlich die Zeit nehmen, diese Gangbildanalysen durchzuführen. Also eine Gangbildanalyse ist halt eben nicht mal eben so schnell gemacht. Das ist nicht nur, ich führe das Tier mal eben einmal vor, mal 10 Schritte vor, 10 Schritte zurück oder 20. Das ist keine Gangbildanalyse, sondern das dauert, das nimmt Zeit in Anspruch und deswegen wird das nicht überall gemacht. Da muss man so ein bisschen schauen, wer das tatsächlich in dem Bereich, wo man wohnt, dann eben anbietet einfach.
Und derjenige sollte dann auch sozusagen spezialisiert darauf sein. Also ich sag mal, es gibt ja auch Tierheilpraktiker, also gut, Physiotherapeuten, die sollten standardmäßig darauf spezialisiert sein, oder? Also hätte ich jetzt erwartet.
Bei Thema Tierphysiotherapeut muss ich fairerweise sagen, ich weiß im Groben, was die machen, aber ich bin eben kein Tierphysiotherapeut. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es da Ausbildungsrichtungen gibt, wo die Gangbildanalyse immer dabei ist oder ob es da auch welche, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also beim Tierheilpraktiker selber ist ja auch nicht grundsätzlich die Gangbildanalyse dabei. Das ist ja eine komplette orthopädische Zusatzausbildung, die ich da gemacht habe, wo man wirklich dann eben die Gangbildanalyse erlernt, die durchzuführen und guckt, was ist mit den Hunden los, was gibt es da eben für Erkrankungen, woran kann ich was erkennen. Und da muss man schauen, dass man sich so jemanden dann raussucht. Also das ist ja nicht standardmäßig irgendwo. Also ich kann nicht sagen, mit der Berufsbezeichnung macht er das automatisch, sondern das muss ich dann eben erfragen. Ja. Erlesen auf der Internetseite oder wie auch immer.
Genau. Okay, also sollte man danach suchen, dass es eine orthopädische Weiterbildung oder Vertiefung gibt in der Richtung.
Ja, dann sollte das eigentlich vorhanden sein. Also
Okay.
ist das Problem ist eben dieses einfach nur vorlaufen lassen. Wenn man die Gangbildanalyse nicht erlernt hat, dann übersieht man häufig was. Also Praxisbeispiel, Hund mit einem abgebrochenen Knochen im Ellbogengelenk kann beim manchen Personen so vorlaufen, dass die sagen, der läuft okay. Und ein Bild zeigt sich dann eben, dass da was gebrochen ist. Und das erkennst du teilweise nur, wenn du auch wirklich dein Auge geschult hast, einfach dafür.
Ja, Hunde sind ganz schön hart im Nehmen, gerade wenn sie versuchen, es zu kaschieren und zu sagen, nein,
Genau,
nein, mir geht's
genau.
total super. Die Frau kommt mit Spritzen. Nein, nein, mir ist alles toll hier. Okay, das heißt, okay, jetzt weiß man, wo man jetzt hingeht, aber was hat man denn jetzt sozusagen von der Gangbildanalyse jetzt? Okay, dein Beispiel war schon mal sehr gut. Man weiß, dass der Hund den Knochen gebrochen hat. Das ist ja auch schon ziemlich heftig.
Genau,
Aber
das.
was hat man denn davon? Also ich sag mal so, gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Mensch mit seinem Hund jetzt erstmal noch keine Probleme. Also sollte man zu einer Gangbildanalyse gehen, wenn man Probleme sieht oder so einmal im Jahr?
Also das ist total unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Indy jetzt heute akut anfängt zu lahmen, meinetwegen so eine typische Vorderhandlahmheit, dieses Ticken, sag ich mal, was jeder eigentlich erkennt, wenn sein Hund da so auf die Vorderhand fällt und dieser Kopf so runtergeht, dieses, was man als Ticken oder Nicken dann eben bezeichnet, wo jeder Laie erkennen kann, mein Hund hat irgendwie eine Lahmheit. das tritt heute auf oder so, dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, komm morgen zur Gangbildanalyse vorbei. Das macht in dem Moment keinen Sinn, weil das ist eine erstmal vermutlich eine ganz akute Lahmheit. Vielleicht hat er sich echt ganz blöd vertreten. Da macht es keinen Sinn, jetzt eine Gangbildanalyse zu machen. Und das ist eindeutig, dass da was ist. Wenn ein Hund aber zum Beispiel ein chronisches Geschehen hat, nehmen wir zum Beispiel mal den akuten Kreuzbandriss, der auch erstmal hinten dann ja genauso deutlich zu sehen ist, in den meisten Fällen, wie jetzt das Ticken zum Beispiel vorne. Also der Hund belastet hinten so ganz extrem nicht und man sieht, oh, da ist wirklich ein ganz akutes, schmerzhaftes Geschehen. Gegebenenfalls wird der Hund dann operiert in der Klinik, kommt dann nach Hause. Das heißt, es ist ja über längere Zeit ein schmerzhaftes Geschehen in dem Bereich. Er kann nicht richtig auftreten. Das bedeutet, er nimmt dann natürlich auch auf den anderen Pfoten vermehrt Last auf. Er entlastet extrem natürlich die Gliedmaße, wo es weh tut, und schiebt teilweise auch mehr nach vorne rüber. Wenn es hinten weh tut, dann nimmt er natürlich vorne mehr Last auf. Wenn es rechts, hinten rechts weh tut, dann versucht er auch hinten links natürlich mehr aufzunehmen, weil er hinten rechts kaum auftritt. Dann kommt es dann natürlich zu Überlastung. Das heißt, es gegebenenfalls werden an den Ansatzstellen, wo die Muskulatur ansetzt am Knochen, vielleicht eine Überlastung statt. Vielleicht gerät auch ein Muskel dadurch in Hartspann, ein anderer atrophiert, das heißt, er bildet sich zurück, weil er weniger benutzt wird. Und dann entsteht so ein Ungleichgewicht. Und da ist halt auch die Frage, zum Beispiel, kommt der Hund da so von alleine dann eben wieder raus? Da ist natürlich auch die Physiotherapie eben angesagt oder so. Aber eben auch zu gucken, läuft er hinterher, nachdem das ausgeheilt ist, läuft er wieder vernünftig? Oder hat er immer Schonhaltung? Vielleicht einfach aufgrund der Muskulatur, die da nicht mehr so in dem Moment gleichmäßig ist, wie sie vorher war. Entweder nicht beidseitig gleichmäßig ausgeprägt oder nicht gleichmäßig, weil eine verkrampft im Hartspann oder eben nicht, sind da Schmerzen noch, weswegen er die Gliedmaße vielleicht immer noch nicht so richtig setzt, was man als Laie, vor allen Dingen, wenn man neben dem Hund geht, oft super schwer erkennen kann. Und ein anderes Problem ist, dass ich ja auch erstmal gucken muss, wie läuft der Hund an sich, selbst wenn jetzt nicht so was Akutes war, wie jetzt das Beispiel mit dem Kreuzbandriss. Wenn zum Beispiel ein Problem besteht, was relativ beidseitig ist, wenn beide Knie zum Beispiel wehtun, dann wird der Hund ein relativ gleichmäßiges Gangbild haben, aber trotzdem eins, was nicht rund ist. Und sowas ist als Laie natürlich auch sehr schwer zu erkennen. Und da macht es dann eben Sinn, einfach zwischendurch auch mal zu gucken. Also es macht eben Sinn, nach tatsächlich größeren Verletzungen, sag ich mal so, wo der Hund längere Zeit nicht, wo jeder weiß, da ist er nicht vernünftig gelaufen. Also da macht es auf jeden Fall Sinn. Aber es macht eben auch Sinn, einfach mal zu gucken, ob der Hund grundsätzlich vernünftig läuft. Dadurch, dass der Hund seine Vierfüße hat, hat er immer eine Möglichkeit, das super gut auszugleichen, dass uns das sehr schwer fällt, zu sehen. Wie gesagt, dieses Ticken oder sowas, das sieht man. Aber alles andere, was er so verschleiern kann, wird eben auch gerne versteckt und ja, nicht so einfach dann eben zu sehen. Und gerade wenn ich dann mit dem Hund Sport machen möchte oder arbeiten möchte oder sowas, dann sollte man eben schauen, läuft der Hund wirklich rund oder sind da irgendwo so ein paar Baustellen, an die man vielleicht rangehen kann oder wie man vielleicht für gewisse Zeit oder auch dauerhaft oder so das Training gegebenenfalls ändern kann oder die Arbeit ändern kann, dass man vielleicht, manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten. Also ich sag mal, ein Beispiel, so ein typisches, das hat jetzt mit Sport und Arbeit weniger zu tun, aber ist dieses klassische Ballwerfen. Gerne noch mit diesen, wie heißen diese Teile, wo das, diese Verlängerung, wo der Ball dann drin ist, wo man so richtig schön weit schmeißen kann, weißt du, diese
Schleuder. Ich glaube, das ist eine
Schleuder, ja, so
Tennisballschleuder.
ein Ballschleuder, genau. Da sitzt der Hund schon ganz aufgeregt oder sitzt manchmal hüpft da vor einem rum. Man wirft dieses Teil, der Hund prescht los und brettert voll rein und der ganze Schub kommt ja von hinten, muss vorne abgebremst werden. Vorne haben wir ja nur die muskuläre Aufhängung, der Hund driftet dann noch rum, das geht dann nochmal voll auf die Hüfte. Und manchmal macht es dann einfach Sinn, dass man sagt, Mensch, du kannst ja mit deinem Hund dieses Spiel machen, aber vielleicht bauen wir das einfach mal so ein bisschen anders auf, dass es ein bisschen gelenkschonender ist und dem Hund dann auch nicht so wehtut, weil natürlich freut er sich und brettert rein in dem Moment. Und jetzt hinterher sagt er sich, das hat wieder wehgetan. Und manchmal sind es dann eben einfach diese Kleinigkeiten, die man dann so ein bisschen umschiffen kann, wenn man weiß, wo das Problem im Prinzip ist, der Hund so ein bisschen seine kleine Baustelle hat.
Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Ball, da muss ich auch immer wieder schmunzeln, weil das hast du mir natürlich auch erzählt und ich mache es auch. Also wenn ich werfe ja sehr selten Bälle, aber wenn ich es denn mache, beziehungsweise wenn jetzt die Kinder anfangen zu nerven, ich möchte auch mal, ich möchte auch mal. Ich so, nein, ist mein Hund, mach ihn nicht kaputt. Ich habe keine Corinna hier. Nee, aber dass man wirklich, also ja, erst wirft und dann den Hund. Das Schöne ist, dann hat man gleich auch noch Steadiness-Training. Ja, das
Genau.
ist sogar noch positiv. Aber wo du das gerade erzählt hast, habe ich auch gedacht, ja, gerade auch wenn man in der Belohnungsphase ist, da ist man ja öfters auch ein bisschen aufgeregt, sagen. Also der Hund kommt wieder mit dem Dummy, bringt alles, alles ist toll. Und dann will man ihn belohnen und dann wirft man mal ein Bällchen nach links und wirft ein Bällchen nach rechts. Und das ist ja dann auch, dann hat man nicht diesen krassen Schub, wie als wenn der Hund erstmal 30 Meter rennt und Vollgas reinrennt. Das sind dann immer nur so 1 Meter oder 2 Meter. Aber das ist dann schon ganz gut, wenn man vorher diese Gangbildanalyse einfach mal prophylaktisch auch gemacht hat, um zu schauen, ob denn der Hund wirklich rund läuft, wie man das glaubt.
Genau. Und was du ja eben, du hattest das aber auch irgendwo schon mal gezeigt, dass war das Mika, den du auch gerne so bestätigt hast, einfach den Ball in die Schnauze gesteckt hast.
Genau.
Ne? So, zum Beispiel, das ist dann ja auch, wenn ich weiß, dass mein Hund da wirklich ein Problem hat, dann kann ich ja das normale Spielen eben vielleicht dann so ein bisschen so abwandeln. Oder ich werfe eben nur so diese 2, 3 Meter, dass der Hund so sagt, yeah, einmal juhu, ich habe ihn, aber eben nicht dieses erstmal in Vollgas gehen und dann reinbrettern und nochmal rumschließen und sowas, ne?
Genau.
Weil es ist ja der Schub kommt ja die ganze Zeit von hinten beim Hund. Und vorne haben wir ja nur diese muskuläre Aufhängung und hinten halt über die knöchernen Strukturen. Und das muss dann natürlich auch alles abgefangen werden. Und deswegen sieht man ja auch, dass die Hunde dann so schön, wenn sie ankommen, dass der Hintern so rumschießt einfach, weil diese ganze Energie, die weiß gar nicht, wohin mit dem, ne? Deswegen ist es eben schön, wenn man da eine Trainerin hat, die dann Alternativmethoden anbietet. Ball
Ah,
in die
ein sehr schöner
Schnauze.
Punkt. Ja, was ich auch gerne mache, gerade mit Indie zum Beispiel, ist, dass ich den Ball, also er sitzt halt und ich habe den Ball auf meiner Hand liegen und dann sage ich okay oder so und dann werfe ich nur Mühe hoch, nur so 10 cm und er kann ihn da aus der Luft fangen. Das reicht ihm schon, weil er dann so, ah, ich konnte ihn fangen und er hat gleichzeitig dieses, oh, ich habe jetzt meinen Ball. Ich finde ja mal lustig, was für Endorphine da freigesetzt werden, wenn ein Hund den Ball. Nima, was haben wir da gezüchtet?
Aber das ist auch eine schöne Idee, einfach den Ball so einen Tick hoch zu werfen. Dafür habe ich ja, das habe ich heute Morgen hier mit Schneebällen probiert, mit den ersten Schneebällen, die mein Hund gesehen hat. Und er hat ganz fasziniert immer von oben nach unten geguckt, hat es aber nicht geschnallt. Also, es ist nicht für alle Hunde geeignet, aber für manche bestimmt ganz toll.
Wir müssen erstmal damit klarkommen. Mit dem Tennisball anfangen. Ja. Genau. Oh, Tennisball, jetzt habe ich das wohl das böse Wort gesagt. Natürlich nein, mit einem hundeergonomisch geformten richtigen Ball, damit nichts kaputt geht. So.
Genau.
Okay. Okay, also wer macht die Gangbildanalyse, haben wir geklärt, was man davon hat, einfach auch. Also es ist schon mehr, also nicht prophylaktisch, aber es wäre schon schön, wenn man das, sage ich mal, ab einem gewissen Alter, ich meine mal ganz ehrlich, ein Welpe läuft immer falsch.
Ein Welpe läuft ganz so gesehen ganz grottig. Nein, das
Ja,
gehört sich
aber
natürlich so, ne?
wabbel, wabbel, schwabbel, schwabbel und
Genau.
so und
Da fliegt alles in die Gegend. Also macht keinen Sinn, das jetzt mit dem Welpen oder Junghund zu machen, wenn ich nicht das Gefühl habe, da ist was nicht in Ordnung. Und wenn ich das Gefühl habe, ist was nicht in Ordnung, klar, das ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn ich den Eindruck habe, es ist ein ganz normales Junghundlaufen, ist es alles soweit okay, dann macht es keinen Sinn, das mit einem Junghund zu machen. Also das ist Quatsch. Also der Hund sollte schon ausgewachsen sein dann.
gibt es da so ein Mindestalter? Also jetzt grob, natürlich, ich sag mal, wenn irgendwas passiert ist und der Hund komisch läuft,
Genau.
dann soll man sich den auch angucken, wenn er ein Dreivierteljahr alt ist, aber so
Also
grob.
Ich würde da vielleicht mal so ganz grob anderthalb oder so sagen. Also wenn sie eigentlich so ein bisschen fertig sind in dem Ganzen. Klar, jetzt kommen natürlich wieder welche, die sagen, ja, die Hunde sind aber erst später fertig oder so. Aber dann steht eigentlich dieses Grundgerüst vom Bewegungsapparat bei den meisten Hunden ganz gut da, dass man eben sehen kann. Und vor allen Dingen, man hat dann ja tatsächlich auch schon mit dem Training im Normalfall begonnen. Na, wenn wir jetzt mal vom Welpen
Hoffentlich.
ausgehen, den man bekommt, dann hat man da schon fast anderthalb Jahre Training gemacht oder so. Das heißt, dann kann man auch mal gucken, ist da vielleicht eine vermehrte Belastung. Wenn ich natürlich einen Tierheimhund habe, der meinetwegen ein halbes Jahr im Tierheim sitzt und gar keine Muskulatur mehr hatte und dann plötzlich erst anfängt, überhaupt was aufzubauen und da kann man dann natürlich zwischendurch mal gucken, wie läuft das jetzt, baut sich das vernünftig aus oder haben wir da Probleme? Aber wie gesagt, da würde ich tatsächlich immer erstmal warten, bis da auch wirklich was ist, weil ansonsten, wenn sich das in Anführungsstrichen verwächst ist jetzt natürlich der falsche Begriff, aber ne, du weißt, wie ich meine, also dass sich das reguliert, weil sich die Muskulatur eben erst nochmal ausbilden muss, vernünftig an den richtigen Stellen und sowas, dann macht es keinen Sinn, das früher zu machen.
Ja.
Aber was ich nochmal zu dem Ball werfen, deswegen nämlich, ne? Deswegen ist das Dummy ja auch so eine tolle Geschichte, diese Dummy-Arbeit. Weil beim Dummy hast du ja eigentlich immer das Teil liegen und schickst dann den Hund. Und das ist ja genau das. Das heißt, die brettern natürlich auch hin, aber es ist eben nicht dieses Hinbrettern, was du hast, wenn du direkt wirfst einfach, ne? Deswegen ist
Ja.
das ja von der Sportart her, wenn ich mal Sport bezeichnen will, viel, viel besser, als wenn ich jetzt natürlich, also besser für den Bewegungsapparat, als wenn ich jetzt zum Beispiel an solche Sachen wie Frisbee oder sowas denke, ne? Das ist
Ja, wir sehen immer so hochspringen und so auf dem
genau.
Rücken und dann sich drehen und die
Ja.
Mallis immer. Das ist immer, also es sieht schon cool aus, aber es
Ja.
sieht auch immer so aus, als wenn, okay,
Ja,
was
aber
ist da
das ist
jetzt
natürlich
gerade
echt
alles?
extrem, weil du landest ja auf der Hintergliedmaße, die ja keine Federung hat. Das ist echt heftig. Wenn ein
Ah,
Hund
okay.
normalerweise springt, landet er ja vorne und taucht so richtig ein, geht so richtig runtergegebenenfalls, weil er diesen ganzen Schwung ja abfängt. Und das hast du hinten nicht. Hinten hast du ja so eine knöcherne Verbindung, also über die Sohle im Prinzip zum Becken hin. Das sind ja alles gelenkige Verbindungen. Und das haut natürlich dann jedes Mal drauf einfach. Ne?
Jetzt habe ich eine Exkursfrage.
Ja.
Und weil es mir gerade, wenn man seinen Hund aus dem Auto hebt,
Ja.
dann ist das ja, also rein menschlich ist es einfacher. Also ich greife halt unter die Brust und dann
Ja.
hinten den Hintern und dann ist es rein menschlich für mich leichter, ihm den Hintern erst auf den Boden, also die Hinterpfoten, als die Vorderpfoten. Also sollte ich
Aha.
das ändern? Sollte ich ihn, weil ich das gerade so höre, denke ich, ah, okay, weil ich wollte eigentlich, ich habe ihn. Im Endeffekt setze ich
Nee.
mit allen gleichzeitig, aber der
Nein.
Hintern kommt zuerst, also die
Ja.
Hinterbeine kommen zuerst und dann kommen die vor, einfach weil es so
Ja. Also ich gehe mal
praktisch.
davon aus, du hast ja gesagt, du setzt deinen Hund auf den Boden. Und
Ja.
wenn du das tust, dann ist es eigentlich wurscht, weil du
Ah, okay.
schmeißt deinen Hund ja nicht auf den Boden.
Ich lasse ihn nicht fallen. Das ist ja der
Genau.
Sinn der Sache, dass ich ihn da
Also
so raushole.
er hat ja nicht spontan jetzt sein Körpergewicht weiß ich nicht, in achtfach oder sowas, was er da plötzlich mit dem hinteren Bereich abfangen muss, sondern du setzt ihn ja einfach nur runter. Er ist ja nur mit der Hintergliedmaße zuerst auf dem Fuß. Also es ist ja kein,
Ich habe nur
das
gerade
ist
überlegt,
wurscht.
oh, ich muss das umändern. Der muss mit dem Vorderkörper, der muss unbedingt mit dem Vorderkörper als erstes den Boden berühren.
Nein,
Ja?
nein, nein.
Corinna
Das
hat gesagt.
ist völlig, völlig egal, weil da geht es ja nicht, wenn du springst, dann hast du ja immer ein Mehrfaches deines Körpergewichtes, was aufkommt. Also wenn ein Hund mit 20, so ein 20-Kilo-Hund, sage ich mal, wenn der im Galopp läuft und in der Galoppphase nur eine Gliedmaße auf der Erde landet, dann rechnet man ungefähr mit dem Achtfachen, das heißt mit 160 Kilo dann, die
Okay.
auf dieser Gliedmaße landen. Das ist aber eben in dieser Galoppphase auf einer Gliedmaße dann. Das hast du aber nicht, wenn du deinen Hund aus dem Auto. Ich meine, du machst ja keinen Weitwurf erst mit dem.
Okay, ich bin beruhigt. Wir können den Exkurs abgeschlossen. Ich war nur gerade so, nein, ich mache das immer falsch. Okay, gut. Also genau, Alter war so anderthalb und ich muss auch immer sagen, nochmal an alle, die gerade zuhören, vertraut auch auf euer Gefühl. Ich bin auch ganz oft zu Corinna gegangen und gesagt, der humpelt nicht. Er frisst normal, er spielt, er macht Dummy. Aber ich habe da so ein Gefühl, ist komisch. Es fühlt sich einfach nur komisch an, der Hund. Also wie er so ist. Aber an sich oder andere Menschen haben das gar nicht gemerkt oder gesehen. Auch in der Familie haben also der ist doch ganz normal, der liegt da halt nur. Aber wenn ihr so ein Gefühl habt, einfach nur so ein Gefühl, dann einfach mal eine Gangbildanalyse machen lassen. Und ich meine mal, im besten Fall, nö, alles super. Dann sagt, okay, dann ist das Gefühl nicht richtig gewesen. Aber gerade dieses, man hat ja schon eine gerade, also jeder hat irgendwie eine Verbindung mit seinem Hund. Aber ich bin jetzt mal so mutig und sage, wenn man mit seinem Hund arbeitet, hat man einfach noch mal eine andere Qualität der ganzen Geschichte. Also man ist nicht nur miteinander, man geht nicht nur miteinander spazieren, sondern man macht was zusammen miteinander. Und deswegen hat man auch noch mal eine andere Art Bindung oder Verständnis oder ja, Gefühl füreinander, finde ich. Ja.
Ja, das, was du eben sagtest mit mein Hund macht ja noch Dummy, also kann es ihm ja nicht schlecht gehen. Das ist natürlich, das weiß ja eigentlich jeder gerade bei so Arbeitshunden, überhaupt hat keine Aussagekraft. Ne? Also der Schäferhund, mit dem ich da Unterordnung ohne Ende mache, wenn ich zu dem Platz sage, dann muss der wirklich, da müssen, glaube ich, schon alle Beine gebrochen sein. Der sagt, nee, ich kann gerade nicht oder so. Der wird sich immer in Platz schmeißen, in ein ordentliches Platz suchen, sich das in Anführungsstrichen für den Hundeplatz dann in dem Moment gehört. Auch wenn der Schmerzen hat. Ein Dummy-Hund, sage ich jetzt mal so, der wird immer das Dummy holen, wenn der da voll heiß drauf ist, einfach weil das sein Ding ist. Und wenn dann eben die Vordergliedmaße wehtut oder der Rücken wehtut oder sowas, das wird ihn nicht davon abhalten, da hinterher zu laufen. Ne? Also das ist genauso wie manche sagen, naja, dem geht's nicht schlecht, der frisst ja noch. Ne?
Ja.
Das beim Labrador ist das keine Aussage. Oder bei meinem ist es auch, hat das auch keine Aussagekraft.
Ja.
Ne?
Ja, da erinnere ich mich auch immer noch an Baiko, meinen ersten. Der hat sich bei der Rettungshundearbeit den Oberschenkel aufgeschnitten. Also der ist irgendwie blöd über den Baum rüber und es war halt dunkel, typisch Rettungshundearbeit, halt Training und so. Und der hat angezeigt, der hat sich bestätigen lassen. Wir haben nichts gemerkt. Und dann packe ich ihn ins Auto und dann plötzlich habe ich alles voller Blut. Und
Ja.
das muss man sich mal vorstellen. Der ist durch den Wald gerannt und sagt, nee, nee, ich blute nicht. Nein, 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 es ist nur, das gehört so. Ich bin da an Bären vorbeigelaufen. Ja.
Ja.
Und das war nun halt sehr drastisch zu sehen, dass er da sagt, nein, nein, passt schon alles. Hauptsache, ich darf arbeiten. Und bei den Dummy-Hunden ist es, glaube ich, immer ein bisschen anders, weil sie ja auch dazu gezüchtet oder, ich sag mal, dazu trainiert werden, egal ob es jetzt auch ein Retriever ist oder nicht, aber Dummy-Hunde werden ja dazu trainiert, ruhig zu sein, zu fokussieren und dann volle Kanne zu geben.
Ja.
Und das heißt, sie haben das schon gelernt, dieses Ausblenden, es tut mir nichts weh, aber was man da vielleicht auch ganz gut noch sagen kann, also wenn ihr irgendwie Dummy-Training macht und von etwas, was normal funktioniert und es funktioniert plötzlich nicht mehr, hat es meistens nichts mit dem Training zu tun, sondern der Hund hat plötzlich irgendwie Aua irgendwo und zum Beispiel, wenn er nicht mehr rausgehen möchte oder so, ja, dann tut ihm zum Beispiel vielleicht, ich bin jetzt mal, ich bin nicht Corinna, aber beim Losrennen aus dem Sitz tut ihm einfach der Rücken weh. Und deswegen rennt er nicht mehr so gerne los. Er rennt noch los, aber eben langsamer. Oder er steht auf.
Das ist so diese Geschichte, wann sollten so ein bisschen die Alarmglocken angehen, dass man wirklich mal dran denkt, jetzt sollte ich das vielleicht tatsächlich mal überprüfen lassen, ist das Gangbild noch in Ordnung, liegt es am Gangbild? Es kann natürlich, wenn der Hund Beschwerden hat, muss es ja nicht immer das Gangbild sein. Der Hund hat ja auch noch andere Sachen auf so ein Gangbild, ne? Aber kann eben ein Teil sein und es ist oft eine häufige Baustelle bei Hunden, gerade die im Sport sind oder bei Hunden, die viel aktiv sind, ist das schnell mal eine Baustelle, weil sie dann eben mal eine kleine Verletzung hatten und da manchmal nicht so wieder richtig dann rausgekommen sind oder man es eben nicht so wirklich sieht, dass sie vielleicht im Kniegelenk oder im Hüftbereich oder so Probleme haben. Das heißt, alle so diese Sachen, was du eben aufgezählt hattest, wenn der Hund plötzlich nicht mehr so durchstartet. Aber auch wenn ich plötzlich feststelle, also sagen wir mal so, häufig habe ich in der Praxis Hunde, die reinkommen, wo es dann heißt, ja, er ist jetzt ein bisschen ruhiger, aber er ist ja auch älter geworden. Das ist so immer schon mal, wo man so sagt, okay. Natürlich gibt es Hunde, die älter sind und auch ruhiger werden. Völlig klar. Das kann auch damit zusammenhängen, aber ganz häufig bekomme ich dann meistens nach der ersten, zweiten Akupunktur die Rückmeldung, können wir das nicht wieder zurückdrehen? Jetzt dreht er völlig auf. Irgendwie ist es gerade ein bisschen zu viel. Also es liegt dann manchmal eben nicht am Ältersein, sondern es ist tatsächlich dann ein Schmerzgeschehen, weswegen der Hund einfach gewisse Sachen nicht mehr macht. Man kann darauf achten, zum Beispiel, wie springt der Hund ins Auto, wenn er ins Auto springt? Fängt er plötzlich an, so zu überlegen? Also viele Hunde starten ja so durch und zack, sind im Auto und manchmal stellen sie sich plötzlich davor und so einmal kurz überlegen, 3 Sekunden, zack und dann rein. Das ist oft schon, weil die überlegen, mit welchem Fuß muss ich abspringen, wie muss ich sozusagen meinen Körper jetzt anspannen, nicht anspannen, dass ich möglichst schmerzfrei ins Auto komme. Oder wenn man ein Treppenhaus hat, da fangen die auch plötzlich an. Stehen dann vor der Treppe und überlegen. Manche fangen auch so an zu tippeln plötzlich, dass sie einmal so oft mit der Hintergliedmaße, dass sie so einmal rechts, links, rechts oder sowas, weil sie sich dann einmal so hinsortieren müssen. So, wie muss ich jetzt gucken, dass ich da vernünftig hochkomme? Bei manchen Hunden ist es auch so, wenn man feststellt, das sind ja so Hunde, die haben immer mal gerne gespielt oder so. Und plötzlich werden die manchmal ein bisschen aggro gegen anderen gegenüber, wo man so denkt, was ist mit dem heute los? Schlechte Laune oder so. Also jetzt nicht Hunde, die jetzt wirklich massiv aggressiv werden. Und natürlich auch Hunde, die vorher gerne den Kontakt mit anderen Hunden hatten. Also wenn ich jetzt wie so einen Hund habe, der das nicht gut findet, dann hat das natürlich keine Aussagekraft. Aber wenn sich sowas ändert einfach, manche gehen auch eher ins Meideverhalten. Die sind früher vielleicht eher zu anderen Hunden hingegangen oder wenn andere Hunde kamen, haben die gesagt, ja, alles gut, alles klar. Und dann haben sie irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht, weil durch das Spiel, wenn das vielleicht zu ruppig war, dann tat irgendwas weh. Und dann gehen sie ins Meideverhalten einfach. Dann sagen sie, nö, ach nö, damit möchte ich nicht mehr so wirklich was zu tun haben. Das sind halt alles so Sachen, wo man wirklich so ein bisschen hellhörig werden sollte, wenn man einen Hund hat und ja, sich dann überlegen, macht es eventuell Sinn, da einmal drüber gucken zu lassen. Ne? Klar, was ich eben auch sagte, es können eben Probleme im Bewegungsapparat sein. Das können aber natürlich auch vielleicht mal Beschwerden im Bauchraum, also gastrointestinale Beschwerden sein, die in den Rücken ausstrahlen oder so, dass der Hund da plötzlich empfindlich wird. Also es muss nicht immer der Bewegungsapparat sein. Wir haben ja verschiedene Ursachen grundsätzlich erstmal, die auch so eine Lahmheit auslösen können oder eine Veränderung im Bewegungsablauf, so muss man sagen. Es ist ja nicht immer gleich so direkt als Lahmheit zu erkennen. Das sind natürlich diese ganzen relativ eindeutigen Sachen, die Brüche, das ist ganz klar, das kann sich auch jeder vorstellen oder so, aber auch diese Erkrankung der älteren Hunde, sag ich mal, wenn die Gelenke nicht mehr okay sind, das heißt Arthrosen, Arthritis, die Spondylose, das ist ja so im Rückenbereich, wenn die knöchernen Strukturen sich da verändern, das heißt, das ist so im knöchernen Bewegungsapparat. Aber was ich anfangs ja auch sagte, das natürlich oft die Muskulatur auch einfach. Wenn die Muskulatur im Hartspann ist, viele kennen das ja von eigenen Nackenschmerzen, so, ne? Wenn wir da einmal Zug gekriegt haben oder sowas, dann wissen wir eigentlich, wie weh das tun kann, ohne dass da überhaupt knöcherne Struktur in dem Moment betroffen ist. Das ist ja wirklich nur der Muskel. Und je nachdem, wo ich das habe, HD-Hund zum Beispiel, Hüftgelenksdysplasie-Hund, die ziehen ja die Beine so gerne nach innen zusammen und der Muskel, der spannt da richtig an. Und wenn man den anfasst, merkt man oft, wie der im Hartspann ist. So was tut einfach weh dann. Ne? Kann aber eben auch durch die Sehnen und Bänder sein, wenn wir an Zerrungen denken oder so. Zerrungen, das tut manchmal wahnsinnig weh. Und dauert auch dann echt lange, bis sowas dann wieder vernünftig ausgeheilt ist einfach. Da muss man manchmal den Hund wirklich auch längere Zeit schonen, dass das wieder wirklich vernünftig gut ausheilt.
Ja, das ist mein Achillesferse.
Genau. Genau.
Dann soll man das schonen. Ich so, oh Gott, 3 Wochen leiden.
Ja,
Nein.
aber das
Und dann
ist
sieht der Hund schon wieder total super aus und will und guckt dich an
genau.
und du so,
Ja.
Corinna
Ja.
hat gesagt, noch eine Woche.
Ja, aber genau das macht wirklich Sinn, weil ansonsten dann entwickeln sich wirklich diese chronischen Geschichten letztendlich. Aber es kann natürlich auch neurologisch einfach sein, warum ein Hund schlecht läuft. Das heißt, beim Hund kann man immer an diese Caudal-Equina-Geschichte denken. Das heißt, hinten die nervale Versorgung ist nicht mehr okay. Oder auch insgesamt, dass irgendwie ein Nerv mal, sag mal, in Anführungsstrichen einen Defekt hat irgendwo, dass da ein Problem auftaucht. Bandscheibenvorfälle oder sowas. Aber was man auch echt nicht vergessen darf, was auch wirklich Lahmheiten verursachen kann, das sind einfach Verklebungen, Verfilzungen an den Haaren. Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der im Kniebereich hinten, wenn die langen Hosen haben, und da sind wirkliche so Filzbrocken drin, das tut einfach wahnsinnig weh, wenn ich das Knie strecken will. Also strecke ich das Knie nicht mehr. Dann laufe ich mit dem Knie total komisch, mit dem anderen normal. Und wenn man das denn sehen würde, dann denkt man, oh, der hat aber arge Knieprobleme, aber vielleicht ist es tatsächlich nur so ein Filzbeulen da hinten drin.
Das fing immer an fassen, aber eine gute Überleitung. Ich wollte mich mal fragen, wie läuft denn so eine Gangbildanalyse ab? Also wenn man jetzt da hinkommt und sagt, du meintest ja 20 Meter hoch und runter laufen, ist es nicht.
Nein.
Also ich habe mit dir natürlich, also man muss ja sagen, ich bin jetzt schon wieder jetzt 6 Jahre in Kanada.
Sechs Jahre schon.
Ich habe auch schon viel vergessen, aber einfach mal so, okay, man kommt da so an, ich mein, ist wahrscheinlich auch bei jedem etwas anders. Ja, kann man jetzt nicht, aber so im Groben, was wird denn da so alles gemacht?
Ja, es gibt da schon so ein relativ, also zumindest mache ich das, tatsächlich relativ einheitlich, die Gangbildanalyse. Das heißt, wichtig ist erstmal, dass wir eine Asphaltstrecke haben. Und dann ist es wichtig, dass der Hund eben so lange läuft, bis er echt gelangweilt ist. Weil wenn wir einen Hund haben, der noch völlig so in einer, so einer Erwartungshaltung ist, so, ja, yeah, was passiert denn hier, was ist denn da los? Dann verschleiert er natürlich sein ganzes schlechtes Laufen gegebenenfalls, ne? Weil der einfach in dem Moment in dieser Situation drin ist. Das heißt, ich habe hier vor meiner Praxis so einen Dog Walk, nenne ich den, ne? Da kann man so schön rauf und runter, immerhin bis zur Hose und dann umdrehen. Also ich bleibe an einer Stelle stehen und der Tierhalter läuft mit seinem Hund ganz entspannt. Also der Hund soll Schritt laufen. Das ist für viele das tatsächlich das Problem, weil es sehr langsam ist. Dann in dem Moment. Und dann geht es in den meisten Fällen erstmal wirklich nur hoch und runter, bis der Hund irgendwann sagt, oh, es ist langweilig hier, so ein Mist. Und dann fängt der Hund nämlich an, einfach ganz normal entspannt nebenher zu tingeln. Und dann fängt es an, dass sich zeigt, wie er wirklich läuft. Und dadurch, dass ich an einer Position erstmal bleibe, kann ich mir den Hund halt immer von hinten angucken, wenn er von mir weggeht, und immer von vorne, wenn er auf mich kommt. Und da gucke ich mir natürlich an, wie bewegt sich die Wirbelsäule durch? Wie ist die Rutenhaltung? Werden beide, bei den Hintergliedmaßen, werden jetzt beide zum Beispiel richtig mit hochgenommen? Werden beide vorgeführt? Wenn er noch von vorne kommt, das ganz Banale, natürlich ist ein Ticken da. Wie wird der Carpus, hier, na, wie heißt das, Handgelenk, wie wird das vorgeführt? Ne? Da ist auch so manchmal, dass es extrem schnell ist. Der Ellbogen sichtbar oder nicht sichtbar, kommt der mit raus? Wenn ich zum Beispiel ein Tier mit einem sehr breiten Brustkorb habe, dann wird natürlich auch die Gliedmaße vorne ganz anders geführt, weil die muss ja irgendwie an diesem Brustkorb vorbei. Wenn ich die Muskulatur auch falsch aufgebaut habe und da viel Muskulatur unter dem Schulterblatt und wenig drüber, dann wird das auch nochmal wieder ganz anders geführt. Dazu muss ich mir natürlich auch das Tier im Stand erstmal vorab angucken, damit ich überhaupt weiß, wie steht der überhaupt normal und kann auch gucken, ob die Gliedmaßen eben wirklich gerade sind oder hat man O-Beine, X-Beine oder die skipässige. Auch bei den Vordergliedmaßen gibt es natürlich Veränderungen. Dann, ja, man schaut sich den ganzen Bewegungsablauf an, dann schaut man sich den Bewegungsablauf von den Seiten an. Da kann ich dann gucken, wie die Gliedmaßen vorgesetzt werden. Ich kann schauen, dass dann, wenn ich aus dem Schritt dann irgendwann rausgehe und der Hund dann in den Trab fällt, den Übergang, weil wenn ich ein Problem in der Hinterhand habe oder in der Vorhand habe, zeigt sich das gegebenenfalls auch an den Übergängen. Im Trab kann ich auch nochmal im Prinzip ähnliche Sachen schauen. Im Trab zum Beispiel ist die Wirbelsäule ja ganz anders als im Schritt. Im Schritt geht sie ja normalerweise so richtig so lololo hin und her, wackelt eben mit. Und im Trab, dadurch, dass die Hunde ja versuchen, auch ihre Beute irgendwie zu fixieren, sollte das Ganze ja ein bisschen starr sein. Sonst wackelt der Hase da vorne immer hin und her, das ist irgendwie nicht so angebracht. Das heißt, ich gucke natürlich, ob die auch dann in dem Moment wirklich so angepasst ist. Manche Hunde gehen zum Beispiel im Trab, da sieht man einen Passgang. Das ist immer auch ein Zeichen, wo ich sagen würde, da würde ich auf alle Fälle nochmal drüber gucken. Es gibt Hunde, bei denen ist das so. Das sind aber ganz wenige, wo das so ein bisschen, ich sag mal, rassetypisch ist. Es gibt viele Hunde, die machen das, weil sie oft dann Rückenprobleme haben. Viele Probleme, die ich in der Hinterhand habe, schiebt sich ja über den Rücken dann auf die Vorderhand oder umgekehrt. Das heißt, wir haben immer diesen Rücken dazwischen und deswegen ist der eben oft einfach mit betroffen. Und es gibt aber auch Hunde, die tatsächlich diesen Passgang sich einfach angeeignet haben. Kann tatsächlich auch manchmal so sein, ist aber selten dann. Also die meisten Hunde, die dann im Pass laufen, haben Probleme. Manchmal ist es auch tatsächlich, weil der Besitzer zu langsam geht. Dann weiß der Hund nicht so genau, wie soll ich das jetzt machen? Ich möchte gerne schneller, das ist zu langsam für sein Tempo einfach so. Ne? Das ist ja nicht so angepasst. Also da gibt es, das ist eben das, ja, wenn wir jetzt das Thema Passgang zum Beispiel nehmen, es gibt ganz viele unterschiedliche Begründungen dafür. Und das wird man aber nur in dem Gesamtkontext dann sehen können, dass man sagt, ja, also wenn alles andere in Ordnung ist und der Hund nirgendwo was zeigt, dann würde ich ihm aufgrund eines Passgangs jetzt keine dramatischen Probleme unterstellen.
Ja.
Aber da muss man eben dieses Gesamte dann eben nehmen. Also wir gucken uns den Hund im Stehen an, im Sitzen an, im Liegen an, im Aufstehen, im Hinlegen, in den Übergängen,
Aber
ja.
dann du guckst, also gucken heißt wirklich gucken,
Ja.
fest den in dem Moment auch noch nicht an, sondern du
Nein.
sagst halt dem Besitzer, lass ihn sitzen, lass ihn liegen, steh wieder auf, langsamer, schneller.
Genau.
Okay.
Weil ich kann im Sitzen, kann ich ja auch gucken, wie setzt er sich hin, wie steht er auf. Also einfaches Beispiel, wenn ich ganz arge Knieschmerzen habe, dann werde ich mich nicht so hinsetzen, dass ich mit dem Bein mich hochdrücken muss. Wenn ich ganz,
Ah,
ganz arge Knieschmerzen habe, dann werde ich mich nicht so hinsetzen, dass ich das Knie dann gegebenenfalls ganz doll anwinkel, wenn es mir arg wehtut einfach. Ne?
ja, man kippt dann auch so ein bisschen, oder? Also die
Viele, viele
Hunde
kippen
kippen,
dann.
man sieht immer so den Oberschenkel, die Innenseite.
Ja, das ist eine Sache, aber auch da muss man eben gucken. Viele kippen auf die schlechte Seite, um mit der gesunden aufzustehen. Manche kippen auf die gesunde Seite, weil sie dann, weil es für Sitzenden leichter ist. Auch da muss man dann eben schauen, wo ist jetzt das Problem, aber es zeigt eben sehr schön, dass das nicht ganz einfach ist für den Hund, sich ganz normal gerade hinzusetzen und eben auch im Platz wird schnell eine Entlastungshaltung eingenommen oder nicht. Und dann, wie gesagt, nachdem man sich das alles angeguckt hat und auch das Vorlaufen, also was man nicht macht, man lässt den Hund nicht im Galopp vorlaufen. Weil das hat in dem Moment eigentlich keine Aussagekraft und vor allen Dingen nachher sieht man im Schritt auch wirklich schön deutlich die Lahmheiten. Was lachst
Ja, ich habe gerade gedacht, der Besitzer so. Und jetzt Galopp bitte. Okay. Und wenn man jetzt also einen kleinen Hund hat, dann geht das ja noch. Aber wenn
Ja.
man einen großen Hund hat, also den an der Leine ins Galopp zu kriegen, du brauchst schon Fahrrad.
Also, wenn Indy das nächste Mal hier sein sollte, dann werden wir auch einen Galopp
Ja,
machen.
genau. Ich mache das ganz kanadisch. Ich fahre mit dem Auto parallel.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Alle, die zugehört haben,
Naja,
das mache ich nicht.
tatsächlich ist das größte Problem wirklich, das langsame Schrittlaufen. Das glaubt man gar nicht.
Ja.
Man sagt das immer jetzt, ja, einfach so laufen, dass der Hund wirklich ganz langsam im Schritt ist. Und zu Anfang wird immer erstmal, weil man da sonst einfach nicht drauf achtet. Man geht immer einfach los und der Hund kommt ja mit, aber man achtet ja nicht so darauf, ist er jetzt im Trab oder im Schritt. Und dadurch müssen sich die Tierhalter wirklich erstmal richtig runter reduzieren in der Geschwindigkeit, so richtig lahm gehen, damit der Hund dann erstmal auch wirklich runterkommt. Ja, und dann im weiteren Verlauf, dann sind wir dann irgendwann drin, dann guckt man sich halt auch die Haut hinten an, also auch über den ganzen Rücken geht man so drüber, das nennt sich Gipfelsche Hautfalte. es da so Verklebungen gibt oder Aufquellungen. Das deutet dann auch immer so auf Problemzonen hin. Und dann drücke ich die Tiere nochmal ab. Das sind dann die Schuhpunkte und auch die Facettengelenke kann man sich noch angucken, ob da noch Areale sind, die Schmerz zeigen. Und was dann noch auf jeden Fall dazu gehört, ist, dass man die Gelenke der Vorder- und der Hintergliedmaße auf jeden Fall einmal vernünftig durchbewegt. Das heißt, komplette Beugung, komplette Streckung macht, um zu gucken, funktioniert das oder ist da eventuell ein Schmerz oder vielleicht auch einfach ein Stopp, dass es nicht geht. Und dann kann man noch die Triggerpunkte drücken. Das sind so spezielle Punkte, die meistens an den Ansatzstellen sitzen, wo die Muskulatur im Prinzip am Knochen ansetzt. Und wenn dann eine Überbeanspruchung ist, dann ist das die Stelle, die meistens wehtut. Das heißt, da kann man dann sehr schnell sehen, ist meinetwegen das Knie irgendwie schmerzhaft, ist da ein Problem oder ist der Schulterbereich oder so. Dann kann man das nochmal sehr gut lokalisieren und gucken, ob das dem Gangbild denn passt, was man gesehen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal bei diesem Pass bleiben und so verschiedene Möglichkeiten einfach hat, dass man sagt, okay, kann aus Schmerzgründen sein, kann auch aus anderen Gründen sein, dann kann man einfach nochmal da so ein bisschen abklopfen. Ist da tatsächlich gerade ein Problem oder eben nicht, ne?
Ja.
Das ist dann eigentlich so der komplette Ablauf von dieser ganzen Gangbildanalyse, der tatsächlich immer relativ ähnlich erstmal erfolgt. Das ist
Ja, okay, also dann hast du sozusagen das gesamte Bewegung, also wie der Bewegungsapparat sich denn bewegen kann, alles angeguckt und abgetastet. Und was passiert dann danach? Also was, dann sagst du, okay, das ist kaputt und das ist kaputt und das ist kaputt, das ist ein bisschen kaputt. Das ist ganz schlimm kaputt.
Genau, dann gibt es eine Kaputtliste. Nein. Nein, dann kann man, je nachdem, dann ist es so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt natürlich Tiere, wo ich dann empfehle, in eine Tierklinik zu fahren und einmal das, meinetwegen, die Gliedmaße oder komplett irgendwie röntgen zu lassen oder sowas, weil da einfach solche Auffälligkeiten sind, dass man sagen muss, da macht es Sinn, einfach ein Röntgenbild anzufertigen oder so. Das heißt, die werden dann tatsächlich ja weitergeschickt zur weiteren Diagnostik. Wenn vielleicht schon sogar vorab Diagnostik gelaufen ist, das ist ja manchmal auch so, dass ein Hund eine Lahmheit zeigt und der war schon mehrfach beim Tierarzt oder in der Tierklinik oder so und man ist aber nicht so richtig weitergekommen oder nicht dauerhaft weitergekommen, dass die dann bei mir landen, dann würde man mit einer Therapie starten. Das heißt, man kann mit Akupunktur super gut den Bewegungsapparat unterstützen. Man kann Bewegungsapparat unterstützende Kräuter verwenden. Man kann statt der Nadeln auch den Laser nutzen, beziehungsweise man kann den Laser an Stellen benutzen, die sehr gelenksnah sind, um kein Risiko einzugehen, dass man eventuell mit der Nadel ans Gelenk kommt, weil bei den Tieren ist ja halt immer so, die bewegen sich ja auch. Ich kann, wenn die Nadeln drin sind, nicht sagen, so und jetzt, ne? Keine Bewegung mehr. Das heißt, ich muss immer damit rechnen, dass sie sich bewegen. Und deswegen setze ich keine Nadeln an Stellen, die da riskant sind oder so. Da würde ich dann immer halt den Laser benutzen. Man kann auch ein Magnetfeld benutzen. Das wird ja im Humanbereich auch gerne gemacht, um einfach nach dem Sport zum einen die Muskulatur nochmal zu unterstützen, aber auch eben, wenn Probleme aufgetaucht sind, da wird dann auch nochmal der ganze Sauerstofftransport verbessert und solche Sachen. Man kann mit Vitalpilzen oder sowas rangehen. Dann kann man aber auch weiter zum Physiotherapeuten, zur Physiotherapeutin gehen, die sich auch nochmal zusätzlich die Muskulatur anguckt und Ideen entwickelt und natürlich Tipps gibt und durchführt, wie man vielleicht die Muskulatur besser aufbauen kann, gleichmäßiger oder je nachdem, was da für ein Problem eben besteht. Das ergänzt sich oft super gut mit der Akupunktur, dass man im Nachgang dann die Akupunktur ranschiebt, weil man dann Wege wieder frei macht, dass es dann meistens einfach länger hält. Man kann dann auch noch überlegen, ob man zum Osteopathen geht und da einmal schaut, ob da eine Unterstützung angesagt ist. Also da muss man wirklich, da gibt es keine Pauschalgeschichte, sondern da hängt es wirklich davon ab, was ist das für ein Tier, was sind die Beschwerden, wie lange sind die Beschwerden, wie massiv schätzen wir die ein, und danach muss man handeln. Und was man eben auch immer wissen muss, ist, wenn man zum Beispiel ein Röntgenbild hat und das Röntgenbild zeigt vielleicht leichte Veränderungen, dann ist das im Prinzip wie beim Menschen. Der eine, der sagt, ich merke da gar nichts, und der andere hat ganz arge Schmerzen. Das heißt, so ein Röntgenbild sagt nichts über den Schmerzzustand aus. Natürlich kann man der Wahrscheinlichkeit nach, wenn das Röntgenbild ein sehr gutes ist, sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da Schmerzen sind. Und wenn es ganz grottig ist, dass man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Aber es gibt eben auch wirklich Hunde, die kommen hier rein und da denkst du, um Gottes Willen, also der kann ja gar nicht mehr laufen. Das sieht gar nicht so vom Röntgenbild her gar nicht so schlimm aus. Da ist dann eben die Frage, ist das einfach ein sehr empfindlicher Hund oder ist da gerade das muskuläre Problem vielleicht im Vordergrund? Und bei manchen eben genau umgekehrt. Also da muss man wirklich immer individuell schauen. Da gibt es keine Standardgeschichte, das läuft so und so, sondern da muss man gucken, was schon gemacht worden ist, was man vielleicht noch machen kann, um das zu unterstützen. Und das muss dann dem Besitzer abgeklärt werden einfach.
Und das Gangbild ist dann sozusagen, oder die Gangbildanalyse ist dann sozusagen, dass der erste Schritt irgendwie so eine Ganzkörperdiagnosenanalyse.
Das ist im Prinzip eine Diagnose, ja, eine Diagnostik ist das. Ja, das ist eine umfangreiche Diagnostik und da kann man eben dann überlegen, ob unterstützend andere Diagnostik noch dazukommt oder vielleicht bin ich ja schon die unterstützend andere Diagnostik, weil vorher schon was anderes dann gemacht wurde. Das ist, wie gesagt, immer ganz unterschiedlich. Aber es ist eigentlich nur Diagnostik. Es wird nur geguckt, wo zeigt der Hund Probleme? Das heißt, entweder im Laufen beziehungsweise in der Bewegung oder eben durch das Drücken dann nachher am Hund, wo er wirklich dann so ein bisschen zuckt, sag ich mal, weil es einfach unangenehm ist. Manche schmatzen auch nur, manche drehen sich auch nur zurück oder sowas. Es gibt auch braune kleine Hunde, die manchmal mehr zucken.
Da drückst du einfach mehr. Ja. Nein, also ich kann auch nur jenem empfehlen, so eine Analyse mal, also zumindest einmal machen zu lassen, weil es ist einfach auch, na, es ist so ein bisschen, ich meine, unsere Hunde sind ja fast Sportler. Ja, ich meine, gut, sie sind immer nicht solche Sportler, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ja, also im Dummy-Training, das sind schon aktive Hunde, aber es sind jetzt keine Sportler, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt Schlittenhunde, die 10 Stunden am Tag vom Schlitten rennen. Das ist einfach eine ganz andere, ja, Qualität von Arbeit. Aber trotzdem machen wir ja einen Sport, mit dem wir Spaß haben wollen. Und da sollte man dem Hund dann auch mal was Gutes tun und einfach sagen, okay, lass doch mal einfach mal alles durchgucken. Und es kann auf keinen Fall schaden.
Es ist aber auch schon ein Sport, wenn du bei den Dummies nachher diese größeren vom Gewicht her hast. Und wenn man weiß, dass der Hund natürlich auf der Vorderhand ja sowieso wesentlich mehr Last an sich aufnimmt. Und dann, ich weiß nicht, was ist da im Extremfall, kommt da noch dazu?
Nee,
100 Gramm?
also im normalen Dummy-Sport bleibt es bei 500 Gramm.
Ja,
Da bleibt es.
aber
Aber da gehen
nachher im
natürlich.
jagdlichen Bereich ist es ja mehr, ne?
Ja, also im
Ja,
Jagdlichen,
klar.
ich weiß noch, Mika hat damals eine Gans tragen müssen von 8
Ja,
Kilo.
ja.
Und er war ja schon gut mit seinen 20 Kilo, aber da waren auch Hündinnen dabei, die waren selber nur 14 Kilo und die mussten sozusagen die Hälfte ihres Körpergewichts und mehr tragen. Also das ist dann schon extrem. Und was man auch sagen muss, es ist ja auch viel mit Springen. Gerade jetzt, wenn die ganzen Zäune immer anfangen, bei den ganzen Working Tests, ist es jetzt immer spannend und toll, wenn die Hunde immer über Zäune rennen müssen und hoffentlich nicht reinrennen, weil sie sie nicht sehen können. Nein, aber es sind ja auch Strecken. Also die müssen schon. Und was ich halt auch krass finde als Belastung, ist dieses, der Hund geht ja total aus dem Kalten. Also ja, man kann ihn vorher warm machen, man kann ihn auch dehnen, aber wenn du in der Prüfung bist, dann sitzt dein Hund normalerweise 5 Minuten neben dir und darf sich nicht bewegen. während der Richter dir erklärt, um was es geht. Und dann gibt es vielleicht nochmal 10 Meter Fußarbeit, aber im Endeffekt starten die Hunde dann Kaltstart und dann volle Kanne und ins Wasser und über irgendwas drüber. Und es ist ja auch alles Natur. Also man kann jetzt nicht sagen, ich sag jetzt mal, also beim Aggie gibt es ja auch ganz viele Verletzungen, aber zumindest ist es ein Rasen, der keine Löcher hat, normalerweise. Und im Dummy-Training sind da plötzlich Steine, dann ist plötzlich ein Loch, dann du siehst eine Fläche, alles Gras, aber die ist total huggelig. Und das, oder Indy hat sich auch schon mal überschlagen, einfach weil er beim Rennen, er kam so angerannt, hey, nach Hause kommen, ja. Und plötzlich war da kein Boden mehr. Und dann war er unten drunter und dann flupp einmal rum. Huch, okay. Ja, also die Verletzungsgefahr ist schon da, aber ich sag mal, wir fahren ja auch
Ja.
Auto.
Aber ich sag mal, wenn du tatsächlich diesen Kaltstart nur in der Prüfung hast, dann würde ich sagen, ja, dann ist das halt einmal so, ne? Wenn du ansonsten schaust, dass du den Hund so ein bisschen vorab bewegst und im Training muss man ja diesen Kaltstart nicht machen. Da kann man ja gucken, dass man so ein bisschen in der Bewegung irgendwie bleibt und dass die Gelenke schon mal durchbewegt sind, dass die Gelenkflüssigkeit sich schön verteilt hat und sowas. Das ist ja ein Schritt am effektivsten. Und wenn dann einmal die Prüfung irgendwann dazu kommt, das ist ja dann in dem Moment keine Dauersituation. So, ne?
Ja,
Aber
ja.
mit der Verletzungsgefahr hast du natürlich recht. Das ist natürlich deutlich mehr als bei diesen anderen Sachen. Wobei ich glaube, bei den anderen, wenn man jetzt so ans Agi oder sowas denkt, da hast du so eine ständige, so ein ständiges Problem. Also wenn man jetzt an diese Stauchen an der Wippe oder sowas denkt, das hast du ja so im Dummy nicht. Dafür hast du dann eben eventuell irgendwo ein Loch, wo er denn drüber
Genau, also es
stolpert,
ist mehr
ne?
ein Vertreten als eine Dauerbelastung. Es ist halt einfach, wenn man mit seinem Hund Sport macht, dann kann der sich verletzen. Wenn er auf der Couch liegt, nicht, aber dann wird er fett und verletzt sich innerlich sozusagen. Ja, vielen, vielen Dank, Corinna. Vielen Dank, dass du hier dabei warst. War super spannend, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Und
Gerne.
vielleicht hören wir ja nochmal voneinander.
Auf alle Fälle.
Okay, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich fand es auf jeden Fall wieder wahnsinnig spannend. Immer wenn ich mich mit Corinna unterhalte, denke ich so, oh, okay, das müsste ich, ja, da müsste ich auch mal, ja, da müsste ich auch mal ran. Und wenn du das jetzt auch machen möchtest, dann geh einfach zur Tierheilpraktikerin oder Physiotherapeutin deines Vertrauens und lass mal eine Gangbildanalyse machen von deinem Hund. Und wenn du schon eine gemacht hast, auch High Five, super, alles gut. Und ich habe natürlich wieder eine Aufgabe für alle in der kostenlosen Trainingsgruppe Dummy und Co. Und zwar diesmal habe ich eine Aufgabe von Corinna bekommen, in der Hinsicht, sie hat mir einfach gesagt, welche Aufgabe sie gerade am liebsten mit ihrem Hund trainiert im Dummy-Training. Und genau diese Aufgabe könnt ihr dann 2 Wochen lang abrufen. Wenn ihr im Team Jagdfieber seid, kennt ihr das Ganze. Sie ist sofort in der Datenbank für die Podcast-Aufgaben zu finden, jetzt wo der Podcast schon rauskommt. Alle anderen müssen sich mindestens eine Woche gedulden. Ja. Und dann habt ihr 2 Wochen lang die Aufgabe. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß damit. Und wenn du noch nicht in der Trainingsgruppe bist, aber gerne reinkommen möchtest, dann schau doch einfach mal unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe vorbei. www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Dann bekommst du von mir jeden Freitag eine E-Mail und entweder was über den Podcast oder zu den Aufgaben oder was auch sonst immer alles so bei uns gerade abläuft bei der Hundeschule Jagdfieber. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.